Eines Morgens macht sich ein junger Abenteurer auf dem Weg in den Anden, um einen Anstieg zu wagen. Auf über 4000 Meter fängt es an zu schneien und sehr stark zu winden. Er wird zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, was auf ihn zukommt und welche Herausforderungen er an diesem Tag meistern muss. Doch es gibt kein Zurück mehr.
Gio und Nico mit Abseits der Karte.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abseits der Karte. Wir sind heute wo, Gio?
Wir sind in Peru.
Oh, wo warst du genau in Peru unterwegs? Das ist ja trotzdem noch ein großes Land im Vergleich zu Deutschland.
Erstmal, Peru liegt ja in Südamerika, relativ, ja, wenn man sich so die Karte anschaut, so Nordwesten. Grenzt an Bolivien, an Chile, an Ecuador, an Kolumbien, an Brasilien. Also es sind einige Länder, wo genau Peru angrenzt. Und man besucht für gewöhnlich heutzutage Peru, weil man sich zum Beispiel Machu Picchu anschauen möchte. Eines der modernen Weltwunder. So. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die meisten Leute erstmal nach Peru traveln, okay? Was sich aber im Laufe einer Reise immer so auf sich tut, sind Dinge, die man entdeckt auf einer Reise, die man vielleicht vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also sieht man dann plötzlich richtig tolle Orte im Hochgebirge, Berge, farbige Berge, teilweise Wüsten, die an das Meer angrenzen. So ein paar Spoiler hier zu erwähnen. Und dann auch Aktivitäten, die man vor Ort machen kann. Es gibt auch Wüsten, so ganz kleine Wüstengebiete auch. Moderne Städte wie Lima, die sich doch eher so ein bisschen europäisch angehaucht ist mittlerweile, muss man sagen. Mhm. Aber auch ein Stück vom Amazonas hast du zum Beispiel auch in Peru, was sich ja erstreckt über mehrere Länder. Und das macht Peru schon sehr attraktiv, dorthin zu reisen. Für mich war erstmal Machu Picchu so mein Main Point. Dazu wird es auf jeden Fall auch eine Episode geben. Aber heute geht es eben um einen Schneesturm auf 5000 Meter im peruanischen Hochgebirge. Und das war so die kurze Einladung dazu, Nico.
Danke auf jeden Fall für diese kurze Einladung.
Lange Einladung. Die
kurze, lange Einladung, muss man schon eigentlich sagen. Ja, tatsächlich. Aber ich finde es gut, dass du es nochmal so beschrieben hast, was für unterschiedliche auch klimatische Zonen oder Regionen es in Peru gibt und auch wie für Nachbarländer. Das zeigt ja schon doch, dass es sehr vielfältig ist. Und du hattest jetzt schon gesagt, dass es, glaube ich, relativ spontan eher dazu kommt, da gekommen ist, dass du diesen Ort ausgewählt hast, wo du diese Wanderung gemacht hast in 5000 Meter Höhe. Also kannst du uns denn verraten, wie es da jetzt genau dazu gekommen ist, dass du das ausgewählt hast?
Ja, man muss sagen, das war so relativ am Ende dieser Reise und dann wollte man berühmte Berge besuchen, die gar nicht so weit weg liegen von bestimmten Städten. Ne? Und man überlegt sich so am Ende, so was kann man da noch für Tagestrips durchführen? Und dann sucht man bestimmte Organisationen vor Ort, die diese Touren organisieren. Und dann sieht man, man kann tatsächlich sogar mal in den Amazonas noch reisen. Tatsächlich gibt es so nicht Tagestour, das wären dann mehrtagige Touren. Oder auch mal in die Wüste nach Huacachina oder nach Paracas, wo eine Wüste quasi das Meer trifft, eines der wenigen Orte. Oder man möchte zu den Regenbogenberge. So, Regenbogenberge, für die meisten Touristen bekannt, ist es, glaube ich, das zweitbesuchte Ziel tatsächlich in Peru nach Machu Picchu, wenn ich mich nicht irre. Die sind aber auch unter einem anderen Namen vertreten, weil du prallst ja immer gerne mit so Side-Facts und Details und das heißt Vinicunca.
Oh.
Hättest du es so nicht gehabt, ne? Eigentlich sollte ich andersrum anfangen, dann sind wir zu Vinicunca und dann Nico, weißt du, was es ist? So, du wärst gar nicht drauf gekommen, weil die meisten eben das Ganze anhand ihrer Farbe erkennen, eben die Regenbogenberge. So. Aber es wäre ja zu einfach, wenn man einfach zu den Regenbogenberge reist. Mhm. Das heißt, was haben wir getan? Wir sind hintenrum gereist.
Was immer das heißt.
Also hintenrum in der Hinsicht, dass wir später dann eine Tour durchführen Richtung Red Valley, was auch dann quasi einen unteren Bereich an den Regenbogenberge ist, wo man entlang quasi reist, beziehungsweise trackt, ne? Jetzt ist es so, wir hatten schlechtes Wetter.
Kann passieren.
Und so ein leichter Schnee hat sich angebannt, weil wir lagen da schon vor der Wanderung schon sehr hoch, sage ich mal, ne? Also wir sind jetzt nicht ganz unten gestartet, sondern auf eine bestimmte Höhe. Was du aber nicht weißt, oder vielleicht weißt du das, wir haben jetzt nicht nur eine Wanderung durchgeführt, sondern haben einen sogenannten ATV genutzt. Ja, jetzt blanke Szenen.
Ich kann auch einen Schlauch.
Genau, das sind so Quads quasi.
Ah.
Sagt man umgangssprachlich ATV dort, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, aber das kannte ich halt auch noch nicht, ehrlicherweise. So. Das heißt, wir haben diese Quads genommen, kurz eingewiesen. Wir haben angefragt, ob wir überhaupt einen Helm haben dürfen. Dann haben sie gesagt, ja, klar, also wenn ihr wollt, könnt ihr einen haben.
Ja.
Haben wir bekommen. Man muss sagen, ich war nicht alleine dort, sondern ich mit einem Australier und zwei Amerikaner.
Mhm.
Eine Amerikanerin, ein Amerikaner. So, wir waren zu viert, haben diese Tour gemacht. Da war noch, es war ein kleiner Van, holprige Straßen, sehr, sag ich mal, dadurch, dass wir schlechtes Wetter hatten, auch schon sehr matschig, teilweise vielleicht so manche Abhänge schon down, aber egal. Wir fahren so diesen Weg entlang, um zu diesen Winnie-Kunker zu kommen. Im unteren Bereich, jetzt kann ich dir nicht genau sagen, wo wir gestartet sind, ich glaube, es waren 4000 Meter oder ähnliches.
Mhm.
Dann sind wir vor Ort angekommen, haben das Equipment bekommen für unsere Quadfahrt, meine erste Quadfahrt.
Oh, da hast du ja aber ein interessantes Ziel ausgesucht für deine erste Quadfahrt.
Das ist so, wenn man Menschen vor Ort trifft, andere Reisende, die dann sagen, hey, lass es uns machen. Ich so, ich habe es noch nicht gemacht, aber ja, klar, lass es uns tun. Dürfen wir es überhaupt tun? Und sie haben gesagt, ja, klar, dürfen wir. Hast du einen Führerschein? Ja, hat niemand kontrolliert, muss man
sagen. Ich wollte gerade sagen, es hat bestimmt keiner den Führerschein, ja, wollen den sehen.
Ja, weil Süd- und Mittelamerika ist jetzt nicht so, dass da auf Safety so crazy viel geachtet wird, muss man ehrlicherweise sagen. Also hatte ich zumindest so das Gefühl, ein Gurt brauchst du eigentlich nicht, ein Helm, für was brauchst du das? Also es ist jetzt nicht so, dass man darauf achtet. Es ist ein bisschen lockerer, um das Bild auszudrücken. So, was haben wir gemacht? Spontane Aktion quasi. Am nächsten Tag haben wir diese Tour durchgeführt und haben eben gestartet mit diesem ATV-Ride beziehungsweise mit unserem Quadfahrt.
Mhm.
Das war so der Beginn dieser Story.
Ja, spannend. Aber was hat denn jetzt nochmal genau von der Bedeutung der Name, den du gerade gesagt hast?
Winnie-Kunker.
Winnie-Kunker.
Mhm.
Ist das irgendwie in der Sprache irgendwas der Ureinwohner oder woher genau kommt jetzt tatsächlich dieser Name? Oder ist es wirklich nur Regenbogenberge auf Peruanisch oder so?
Mhm. Ja, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, welche Bedeutung es hat. Ich kann mir vorstellen, dass es eher der ursprüngliche Name eben
ist. Also wie die Berggruppe vorher hieß, bevor dann halt natürlich wieder so Europäer oder die Agenturen da vor Ort gesagt haben, nein, nennen wir das mal lieber marketingtechnisch oben in Regenbogenberge, weil das hat sich besser vermarkten lassen als so ein einheimischer Name.
Also erstmal Rainbow Mountains oder Regenbogenberge, gut, das ist eben die Übersetzung, weil wenn du da hingehst, siehst du diese Farbenpracht.
Ja.
Auch wenn es bei uns ein bisschen anders war. Das ist kurzer Spoiler an dieser Stelle. Aber man muss sagen, ich meine, was sprechen die Menschen dort in der Gegend, in dem Andenraum? Es ist Quechua. Quechua oder Quechua. Also, ihr kennt diesen Namen vielleicht von eurer Lieblingsmarke bei Decathlon.
Ah.
Wenn ihr dorthin geht, seht ihr diesen Namen und das ist eben die Sprache eigentlich, die indigene Sprache Amerikas in den Andengebieten.
Wow.
Und wir sind jetzt hier kein so ultra krasses historischer Podcast oder der die Sprachen so zueinander einordnet, aber Nico und ich versuchen uns immer ein bisschen Details mitzubringen, damit man etwas daraus lernt. Wenn ihr merkt, wir haben irgendwie einen Blödsinn gesagt, dann schreibt uns gerne auch auf Instagram zum Beispiel unter Abseits der Karte und meldet es, dass wir das einfach verbessern können. Aber ich habe natürlich Informationen auch vor mir, ich bin ja nicht doof und habe mich da erkundigt. Und das ist eben vor allem die Sprache der im Andenraum gewesen und ich gehe stark davon aus, dass Winnie-Kunker, dass es eben eines dieser Namen von dem Berg war in der eigenen indigenen Sprache ist, genau.
Ja, okay, macht wahrscheinlich sehr ableitend viel Sinn. Und dann bist du jetzt da mit dem Quad so auf einer guten Höhe schon gewesen und hattest auch deine...
Wir sind noch nicht losgefahren.
Ich wollte sagen, eigentlich wäre es jetzt spannend, wie die Fahrt war, als du selber gefahren bist.
Ja, sag's
wie
dir.
Wie war die?
Erstmal hat man so 2 Minuten geübt, weil wir sind alleine gefahren. Das muss man sich vor Augen behalten.
Also schön, dass du noch 2 Minuten Zeit hattest zu üben.
Ja, und es war voll matschig und rutschig. Und kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ich habe dazu tatsächlich im Rahmen meines Reiseaccounts, Pellegrino Explores, habe ich auch in der Vergangenheit ein Video aufgenommen zu genau das. Und wer Bock hat, kann gerne darauf zurückgreifen, sich das anschauen. Ich habe das unten vermerkt, damit ihr dann diese Episode so ein bisschen verknüpfen könnt mit diesem Video, weil es ist wirklich wild, sage ich dir. So, aber was soll's. Wir haben da kurz 2-3 Minuten geübt, sind ein bisschen in diesem Schlamm rumgefahren mit unserem Quad. Ehrlicherweise hatte ich ein schlechtes Gefühl dabei. Mhm. Ich habe gesagt, ich bin noch nie Quad gefahren, wir haben schlechtes Wetter, es fängt an zu schneien, es ist alles rutschig und ich soll jetzt den Berg hochfahren, im Kreis, so Serpentinen-ähnlich. Mhm. Und dabei 0 Erfahrung. Und jetzt würde, zum Glück hört sich diesen Podcast meine Mutter gar nicht, weil sie würde sich denken so, was machst du da? Du bist noch gar nicht gefahren und du steigst jetzt einfach in so einen Quad, blauäugig, fährst hoch, weil die Gruppe das macht. Also das ist schon ein bisschen wild und crazy, muss ich sagen.
Okay, das klingt wirklich... Ja, ich würde mal sagen, du hast dich schnell in die südamerikanische Lockerheit und in dieses risikoreiche Leben so reingestürzt.
Was heißt schnell? Das war quasi meine letzte Etappe von meiner Südamerika-Reise.
Stimmt, du hast erzählt von der Südamerika, also da warst du dann wahrscheinlich schon wie ein Einheimischer unterwegs.
ja.
Definitiv. Kann man schon so sagen. Okay, spannend. Aber wie ging es danach weiter? Also nachdem du 2 Minuten Zeit hattest, so ein... Ich stelle es mir bildlich vor, also weißt du, in Deutschland, wenn man so auf der Fahrstuhl ist, hat man da immer so einen kleinen Chor. Ich denke mal, das wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben, sondern sie haben gesagt, fahr mal hier von A nach B und zurück. Und dann bist du da fertig gewesen, dann haben die gesagt, jetzt geht's los.
Schau mal auf deine Bremse.
Genau, einmal
die deine Bremse. Nee, das haben sie gar nicht, glaube ich, gesagt.
Gut, dass sie das nicht mehr gezeigt haben, wie die Bremse funktioniert. Aber wie ging es danach für dich weiter? Gab es irgendwelche Herausforderungen beim Fahren? Bist du stecken geblieben? Warst du schon kurz vorm Abgrund? Erzähl uns was.
Ja, Nico, was denkst du, was wäre so die erste Herausforderung, wenn du selber so ein Quad einem matschigen, verschneiten Berg hochfährst?
Ich glaube, die Stabilität zu halten, weil ich glaube, das kann auch schnell beschleunigen. Und ich glaube, wenn du auch der Untergrund nicht so glatt ist, ich bin tatsächlich noch nie gefahren, glaube ich, dass es eine Herausforderung ist, dass man nicht so wegrutscht wie beim Driften auf dem Eis.
Ja, definitiv ist es auch ein Punkt, ist einer von vielen Punkten, ehrlich gesagt. Du bist erstmal in einer komplett neuen Situation konfrontiert, die komplett neu ist. Ist einfach so, wenn man nicht wirklich regelmäßig Quad fährt, es lässt sich super einfach fahren, aber trotzdem bist du sowas noch nie gefahren, so ein Gefährt. Und dann in diesen herausfordernden Konditionen. Plus, du musst jetzt da durch, weil du musst jetzt diesen Berg fahren, weil oben trifft man sich und fängt dann die Wanderung an. Zum Top auf Winnikunka oder Regenbogenberg auf über 5000 Meter Höhe. So. Das heißt, du startest erstmal, guckst erstmal, wie funktioniert die Bremse, weil das solltest du vielleicht vorher wissen.
Ja.
Da gibt es ja keine Absperrung. Das heißt, wenn du zu viel Gas gibst und du drückst nicht auf die Bremse und du kommst ins Schleudern, dann kann es durchaus sein, dass du diese Serpentine anders runterkommst. Das möchtest du nicht.
Das möchte keiner, glaube
ich. Ich habe irgendwie einen Helm gehabt, das sah aus wie so ein Helm für einen Reiter, der ein Pferd hat. Mhm. Ich glaube, das waren keine richtige Helme. Das war wirklich so ein richtig schmaler Helm.
Okay.
Das muss man auch an dieser Stelle noch beschreiben. Und was ich nicht gedacht habe, dass es so schnell kalt wird. Ich hatte Handschuhe an, aus Lama, glaube ich, Wolle. Mhm. Und ich bin auch super dankbar dafür, denn man hat es schon gemerkt, du fängst an, fährst langsam hoch, super spannend, aufgeregt, Adrenalin stößt dir durch den Körper und du sagst, geil, ja, yeah! Also wirklich so ganz anderes Lebensgefühl. Aber dann merkst du einfach, mit diesen Herausforderungen konfrontiert zu sein. Du kommst vielleicht mal nicht weiter. Deine Reifen drücken durch. Du musst die Kurve durchkommen im Berg hoch.
Mhm.
Du musst gucken, dass du nicht zu weit links bist, dass du nicht rausfällst. Also relativ weit in der Mitte. Dann fahren die anderen Kollegen, die dabei waren, natürlich auch gleichzeitig, überholen dich vielleicht. Mhm. Du überholst die anderen. Dann kommen Motorradfahrer, die halt auch auf uns gewartet haben, um zu gucken, Wie läuft es? Kommen sie überhaupt
kommen
durch?
Kommen sie nach, ja.
Die haben natürlich keinen Helm an, logischerweise. Warum auch?
Warum?
Ja. Und dann fährst du so diesen Berg hoch, so langsam in diesen langsam wird es dann auch verschneit, es wird kühl. Deine Finger sind wirklich kalt.
Mhm.
Und es wird immer kälter und kälter. Und du bist einfach auf diesem Überlebensmodus. Du stoppst nicht irgendwo und nirgendwo und sagst so, holt mich hier ab.
Mhm.
Und das war ja noch lange nicht der Peak der ganzen Sache. Das Schlimmste kommt ja erst noch.
Oh.
Und das sage ich nicht nur, um den Bogen, Spannungsbogen aufzubauen, sondern das, also die richtig krassen Situationen kommen beim Wandern.
Mhm.
Beim nächsten Punkt. So, ich fahre hoch, nehme das Ganze noch mit auf, weil ich natürlich auch das Ganze dokumentieren möchte. Ab und zu mal stoppen, die Landschaft anschauen. Und trotzdem irgendwie zu überleben. So. Okay, blauäugig. Vielleicht sollte man das nicht als erstes dort machen, in diesen herausfordernden Situationen, sondern macht es vielleicht zu Hause erstmal. Schaut, ob ihr das da irgendwie so eine Quad-Tour bucht, wenn ihr einen Führerschein habt. Und macht das erstmal, damit wir mit den Basics irgendwie klarkommt. Weil das ist, glaube ich, wie bei allem so, ne? Wenn du die Basics nicht beherrschst und dann plötzlich die Extremsituationen machst, nur weil du sagst, ich kann das jetzt machen, ich bin jetzt hier auf Reisen, why not? Das ist, glaube ich, ein schwieriger Fall von Versagen, wenn es so weit kommen kann.
Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, du hattest es mir auch, glaube ich, schon mal im Privaten auf einer anderen Reise, ich glaube, es war in Jordanien oder sowas, oder zumindest in die Gegend auch mal sowas Verrücktes, nicht Verrücktes, aber
mehrere Reisen,
was zuerst gemacht, wo man so dachte, vielleicht wäre es das sogar besser gewesen, zuerst irgendwo in Deutschland oder in Europa zu machen, weil meistens erstens da die Sicherheitsstandards höher sind und zweitens, ja, zum Beispiel diesem Thema Quad, einfach bist du halt auch selber erstmal dieses Fahrgefühl auch vielleicht auf einer geraden, offenen, sicheren Strecke auch hast, damit du erstmal ja auch vielleicht genügend Zeit hast, um sich da selber so rein zu grooven. Ich glaube, das ist halt schon bei manchen Sachen wichtig, bei so Sachen. Ich verstehe es aber absolut, dass man natürlich immer diesen Abenteuergeist hat. Ich denke mal so, okay, jetzt bist du da oben auf, keine Ahnung, das glaube ich, sagt schon 4000 Meter Höhe.
Zwischen 4 und 5000 müssen wir logischerweise schon sein mit dem Quad.
Du hattest aber auch wahrscheinlich keine andere Option. Also du konntest jetzt nicht sagen, Gio, nee, ist mir jetzt zu dangerous. Ich laufe bis da hoch. Konnte man wahrscheinlich nicht entscheiden, oder?
Boah, weißt du, wir sind ja schon mit dem Quad, alleine schon der eine Weg war ja schon ewig lang.
Mhm.
Bestimmt 30 bis 45 Minuten mit dem Quad hochgefahren. Jetzt stell dir vor, du musst das alles hochlaufen in diesem Matsch.
Mhm.
Du hast keinen Spaß, glaub mir. Deshalb, klar, du kannst sagen, ich bleib jetzt unten am Bus, am Van, wie wir dahin entlang gefahren sind. Und dann wartest du irgendwie 3-4 Stunden, bis die anderen wieder zurückkommen.
Hm.
Hätte ich auch machen können, theoretisch. Aber da bin ich dann doch zu abenteuerlich und habe dann Lust drauf, diese Dinge zu meistern. Weil man muss auch wissen, ich habe auch ein bisschen Höhenangst und mache diese Sache trotzdem. Habe viele verrückte Sachen gemacht, du auch, die auch in diesem Podcast dann definitiv noch kommen werden irgendwie. Die noch definitiv eine Episode für sich bekommen werden. Und so meistere ich trotzdem die Situation, auch wenn die Höhenangst und die Angst vor dem Absturz, weil da kommen wir dann auch, sobald wir oben ankommen für die Wanderung, kann ich dir dann erzählen, warum man da wirklich vielleicht Höhenangst hat und Angst vor einem, ja, Herunterfallen, Herunterschlittern der ganzen Sache hat.
Ja. Guter Spoiler, also du hast es ja wahrscheinlich geschafft, da erfolgreich den Weg zu meistern mit deinem Quad, sonst würdest du nicht hier sitzen neben mir.
Definitiv.
Und ja, du hast ja erzählt, dass es schon vom Wetter her so langsam anfing mit Schneien und du hattest irgendwie das Gefühl, also wie ging es weiter, sowohl von was was für ein Bewegungsmittel seid ihr als nächstes weiter nach oben gekommen oder wahrscheinlich seid ihr dann gewandert und wie ging's mit dem Wetter weiter?
Klassisch mit dem Esel, nein.
Nein. Wäre auch nicht schlecht gewesen.
Definitiv. Und soweit ich weiß, werden auch teilweise Esel eingesetzt, aber mehr Pferde zumindest. Und ja, wenn man es wirklich gar nicht mehr kann, gibt es schon so Wege, Leute, die vor Ort, sag ich mal, so Ranger sind oder ähnliches, dass die dann mit einem Pferd, Touristen, die es wirklich nicht packen, kreislauftechnisch oder ähnliches,
stimmt,
dass sie die dann mitnehmen, auf ein Pferd packen und dann runter quasi wandern. Aber, und jetzt sage ich dir, das ist nicht so geil, wenn du Höhenangst hast und du vielleicht in Panik bist und dann auf dem Pferd drauf sitzen, den schmalen Weg des Red Valley zu laufen, Red Valley, wenn ihr das recherchiert, unterhalb, von, also quasi am Regenbogenberg, aber die untere Seite, so ein Pfad, so ein Trekkingweg, sehr schmal, dann geht's auch steil runter. Wenn da kein Schnee drauf liegt, denkst du so, ja, das geht einigermaßen. Wenn Schnee drauf liegt, sieht es ultra steil aus, es ist auch steil und du siehst nicht, also klar, du siehst, wo die Menschen dann entlang laufen, du siehst aber nicht alles und du hast jeden Moment Angst, da runter zu rutschen. Ich hatte einen Stock tatsächlich. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wo du auch schon gefragt hast. Ich bin mit dem ATV irgendwann da angekommen, meine Hände total abgefroren. Es war ultra kalt und es hat geschneit. So, nicht die besten Bedingungen. Das heißt, jetzt beginnt so der anstrengende Part der ganzen Sache, weil jetzt bewegst du dich mit deinen eigenen Füßen. Die auch zwischendurch mal gezittert haben, weil die Anspannung sehr groß war. Weil du läufst entlang und dann siehst du, aha, du meisterst jetzt den einen Berg und dann kommst du jetzt plötzlich und dann geht's weiter und weiter und dann geht's hoch und runter mit einer sehr schmalen Strecke, sag ich mal, die für die Menschen, sag ich mal, zwei Menschen passen vielleicht gerade so durch, also die passen schon durch, das muss ich schon sagen. Aber für einen Menschen mit Höhenangst ist es schon eine ganz andere Nummer. Wenn dir entgegenläuft, dann muss halt einer nach links oder nach rechts. Und rechts ist halt der Abgrund. Links geht es halt nochmal hoch. Du hast deinen Stock und läufst. Und ich habe mich halt auch da aufgenommen, weil ich bin halt so einer, der versucht, dann Humor zu bewahren. Und dann, ja, also, ich glaube, in Nepal, nee, ich glaube, das muss ich nicht machen. Nee, ich glaube, Mount Everest, das ist nichts für mich. So einfach so, um die Situation zu lockern. Das ist wirklich so total witzig.
Okay, Frage, den Stock hast du selber dir gesucht oder wurde dir gestellt?
Ich habe gefragt, ob ich einen Stock bekomme und dann habe ich den Stock bekommen. Meine Kollegen, die waren ein bisschen anders drauf, die haben ein bisschen weniger Höhenangst und die sind den Weg ganz normal gelaufen. Und ich bin dann so ein bisschen so Step by Step ab und zu kurz stehen geblieben, geguckt so nach unten. Okay, nicht runterfallen, einfach geradeaus laufen. Du hättest ihn wahrscheinlich besser gemeistert als ich, weil du halt doch ein bisschen anders, ich habe es gesehen in Kirgisistan, da bist du ein bisschen anders zu Fuß unterwegs, bist du schneller. Ich bin an manchen Stellen, wenn es zu steil runtergeht, dann sage ich so, okay, geh einfach geradeaus, lauf da durch, pass auf, lauf schneller durch, lauf nicht zu langsam durch. Es war eine Stelle übrigens in Kirgisistan. Da bin ich so langsam gelaufen. Eines unserer Teammates hat dann gesagt, hey, alles okay, passt es. Liebe Grüße gehen raus an Niklas. Das war richtig witzig. Er hat Mitleid, glaube ich, mit mir gehabt. Egal, das ist eine andere Story für eine andere Geschichte. Das heißt, wir sind dann entlang gelaufen, diesen Pfades, verschneite Strecke. Du hast wenige Touristen gesehen entlang, weil die meisten Touristen tatsächlich einfach den Regenbogenberg hochfahren. Ja, man kann ja von der anderen Seite, gibt es ja auch geteerte Straßen und dann kann man entlang auch anders fahren. Wir sind ja hinten rumgefahren, was viel spannender war. Du bist wirklich irgendwo im Nirgendwo, Straßen, wie man sich so abenteuerlich vorstellt aus Peru oder aus Bolivien und Co., wo du sagst, boah, das ist richtig spannend. Dünne Straßen, links ein Fluss, keine Touristen, kleiner Van, weil ein großer Bus passt da gar nicht durch, alles Matsch, Schotterstraße, so ungefähr. Teilweise Horden an Tieren, wie Lamas oder ähnliches. Und das ist ultra crazy, sage ich dir, wenn man diese Strecke wählt. Dann wählt man Abenteuer. Die andere Strecke ist die touristische Straße. Das, was ich gewählt habe, war halt doch die abenteuerliche Strecke. Das heißt, wir laufen jetzt diesen Weg entlang und irgendwann kommen wir an einem Schild, steht da Red Valley. Geil, fast geschafft. Und dann wirklich, dann war trotzdem noch sehr anstrengend, aber wir haben dann bestimmt eine Strecke schon gemeistert. Was mir zu dem damaligen Punkt aber nicht klar war, Nico, ist, dass ich die gleiche Strecke wieder zurücklaufen muss.
Das ist, na gut, hätte nicht sein können, weil der Van hätte ja vielleicht schon umparken können und...
Gar keine Chance. Also der, wahrscheinlich... Der müsste komplett drei Stunden zurückfahren.
Ja.
Also mehr als 3 Stunden hätte er gebraucht, weil wir müssten wirklich um 3 Uhr morgens aufstehen für diese Tour.
Okay, dann...
Genau,
dann warst du ein bisschen blöd gelaufen, dass du gar nicht mehr dran gedacht hast, dass du den gleichen Weg auch zurück musst. Aber gut, das kann halt auch manchmal passieren, aber... Du wirst es wahrscheinlich trotzdem gut gemeistert haben. Also gut, erzähl erstmal vorab, wie es dann oben an der Ankunft war, als ihr dann das Ziel erreicht habt. Ich fand es jetzt auf jeden Fall nochmal gerade auch spannend, also dass du gerade auch gesagt hast, es gab eigentlich so einen touristischen Weg mit geteerter Straße, man konnte da ganz super hochfahren. Aber gleichzeitig hast du trotzdem für dich gesagt, das könnte ich auch machen. Das wäre natürlich sehr einfach, bequem. Ich müsste jetzt vielleicht auch nicht so zeitig aufstehen, weil... Dafür brauche ich nicht so viel Vorbereitungszeit, aber du hast trotzdem für dich einfach gesagt, nee, ich will abseits der Karte sein, ich will diesen Weg, es ist einfach, ja, also ich fand es cool, dass du das auf jeden Fall gemacht hast. Aber jetzt erzähl noch mal ein bisschen weiter, wie es noch weiter ging.
Ja, das heißt, wir sind irgendwann so weit gekommen, dass wir diesen Red Valley, diesen Schild gesehen haben und dann wirklich durchgekommen sind. Wie auch immer es irgendwie geklappt hat. Ich bin, wie gesagt, super langsam gelaufen, meine Beine haben gezittert. Es war kalt, aber es war nicht deswegen so zittrig, sondern einfach vor der Sorge so, Gio, da gibt's ja auf Instagram gibt's immer so, aus 1999 könnte 2025 werden, weißt du, so, dass die halt aufgrund dieser Situation, das war so ein Trend, eine Zeit lang schwierige Situation, man gibt damit ein bisschen an und zeigt so, hey, es hätte hier auch zu Ende sein können. So, das war genauso auch eine Situation. Entweder du meisterst es und es ergibt eine geile Story für diesen Podcast oder du landest in den News, Tourist aus Deutschland stürzt in Red Valley, total ungesicherte Situation, Behörden wissen nicht, warum diese Tour stattgefunden hat, so ungefähr. Aber okay, hat stattgefunden, gemeistert, wir sind irgendwann oben angekommen, die letzten Meter waren auch noch super anstrengend, aber da war dann der touristische Pfad wiederum. Da war ich beruhigt, da waren Touristen, da waren Verkäufer, ganz oben konnte man sich einen Tee rauslassen oder auch eben einen Tee, das dir hilft bei 5000 Meter gegen Altitude Sickness, ein Thema für sich, was passieren kann, wenn du in höheren Lagen wanderst oder allgemein lebst. Altitude Sickness, unterschätzt es nicht. Ich habe da richtig gelitten, 2-3 Tage von. Ja, es war crazy.
Okay.
Aber eben der Punkt ist, du bist da oben, bist dann wirklich am Regenbogenberg angelangt, touristisch natürlich, alle wollen Bild machen mit diesen 2, ich glaube, Lamas oder waren das Alpakas? Ich glaube, das sind sogar Alpakas gewesen, mit einer Sonnenbrille, weißt du, das ist so touristisch. Tatsächlich ein Rainbow.
Das klingt wirklich sehr touristisch.
Das sind die 2 gleichen Tiere, die du auf Social Media siehst, das sind genau die gleichen. Du bezahlst irgendwas und dann kannst du mit denen ein Bild machen. Oh. Und das ist da oben auf dem Peak, im Rainbow Mountain, ist touristik as fuck.
Ja.
Das ist wirklich so gar nicht abseits der
Karte. Wollen wir gar nicht darüber so lange sprechen.
Genau, ich schwärme darüber nicht, das hat mir gar nicht gefallen. Der Berg, also der Mountain, der Peak, der hat mir gar nicht gefallen. Das war cool, du konntest da auf Toilette gehen, da konntest dir einen Tee holen und so weiter. Coole Sache. Aber da haben wir gar nicht so viel Zeit verbracht, sondern der Weg war das Ziel und es war wirklich das, was mich begeistert hat. Im Nachgang würde ich es wahrscheinlich nochmal so machen, aber mit Vorsicht, wirklich. Genau, angekommen und dann kommt der Rückweg. Ich erzähle jetzt nicht zu viel darüber, aber der Rückweg, ne, du musst dann mit den gleichen Gedanken nochmal spielen. Und da wir schon jetzt fast schon über die Zeit sind, möchte ich auch gar nicht so viel darüber erzählen, Nico. Ja. Aber wir haben Touristen getroffen vor Ort, die gesagt haben, ihre Agentur hat ihnen gesagt, sie sollten den Red Valley heute nicht bewandern.
Oh, dachte man sich jetzt wahrscheinlich, gut, da habe ich nochmal ein blaues Auge bekommen. Also da bin ich nochmal gut davon gekommen.
Glück gehabt, oder?
Dass du, ja, wirklich Glück gehabt. Also... Ja, man muss auch manchmal aufpassen, gerade so ausländische Guides oder auch so Travel-Agenturen, die sind halt auch so, Ich will nicht sagen, dass die jetzt vielleicht aufs Geld fixiert sind, aber sie sind so, okay, ist jetzt vielleicht nicht so das perfekte Wetter, aber wir machen es halt trotzdem. Das sind halt so Standards oder Dinge, die hat in Europa, da hätten die gesagt, nee, machen wir nicht.
100%. Südamerika, Mittelamerika läuft es etwas anders. Ich weiß, im afrikanischen Kontinent waren wir zwar jetzt noch nicht wirklich unterwegs, da werden wir dann in Zukunft definitiv auch Episoden dazu aufnehmen. Aber Mittelamerika und Südamerika ist es so, ich kann dir da tausend Stories erzählen, wo ich sage, okay, ich glaube, in Deutschland wäre das abgesichert. Da wäre mindestens irgendwie so ein Schild, hey, aufpassen, hier geht's runter, da ist ein Loch und so weiter. Das ist crazy. Das ist crazy, um auf Neudeutsch das zu sagen. Aber im Nachgang bin ich irgendwie auch froh gewesen, dass diese Tour stattgefunden hat, weil sonst hätte ich dieses Abenteuer so in der Form nicht erlebt. Es war ziemlich raw, untouristisch, muss man trotzdem sagen. Mhm. Es war ein bisschen abenteuerlich, es war ein bisschen gefährlich, aber meistens erlebt man eben in dieser Situation doch die größten Abenteuer und nicht eben zu Hause auf dem Sofa. Oder die Piste, die so vorbereitet wurde, dass alles so perfekt ist und 100.000 Leute da sind. Das war es eben nicht. Und dadurch hatten wir eben diese Raw Experience, was dann wiederum doch zu Abseits der Karte passt.
Ja, tatsächlich. Ja, also ich muss sagen, kann man auch wirklich nur mal auf sich selber stolz sein und auf die Schulter klopfen, tatsächlich, dass man das auch erfolgreich absolviert hat, dass da wirklich man zuerst diese Quad-Erfahrung zum ersten Mal hat in seinem Leben, dann diese Wetterbedingungen, die sich da so schnell getauscht haben. Man hat die Höhenmeter, wie du gerade gesagt hast, die ja auch wirklich nicht ohne für uns Europäer sind. Und dass man das alles auch gemeistert hat und dann am Ende hörte man, dass die anderen Travel Agencies gesagt haben, nee, eigentlich hätten wir heute die Tour nicht angeboten, also von unserer Seite nicht, kann man auch sagen, Chapeau.
Ja, ich weiß nicht, also andere würden jetzt mich nicht loben, sondern andere Menschen würden sagen, du bist doch verrückt. Aber Nico, das merkt man wieder in seinem Sinne, er ist eben dieser Reisende, der gerne mal abseits der Karte reist, der auch mal so vielleicht versucht, mit den Leuten vor Ort zu quatschen, mit den Behörden, um irgendwie eine Tour ausfindig zu machen, die sonst so gar nicht irgendwie bei, keine Ahnung, Unternehmen wie Get Your Guide und Co. irgendwie überhaupt vorhanden sind, ne? Und ich glaube, das sind die coolsten Agenturen oder coolsten Touren. Frag die Leute vor Ort.
Ja.
Wenn da was passiert, muss man auch sagen an dieser Stelle, dann ist scheiße. Dann beißt man sich selber wahrscheinlich irgendwie auf dem Arm oder wie auch immer und denkt sich so, das hätte nicht sein müssen. Du hast dich jetzt verletzt. Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn man da runterrutscht, was passiert. Weil ich habe Stories von anderen Reisenden gehört, die wirklich in Gletscherspalten gefallen sind.
Oh mein Gott.
Oder in den Himalaya auch mal so 50 bis 100 Meter runtergefallen ist quasi. Und lauter solche Sachen. Und teilweise mit solchen Leuten eine Wanderung durchgeführt, wo du denkst, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Ding ist, dass wir zwei zusammen hier reisen.
Ja.
So ein bisschen so unlucky, ne?
Okay, möchtest du unseren Zuhörern noch was sagen zu dieser Tour oder sagst du genug?
Sollen wir eigentlich die Touren ab und zu auch raten? Das wäre eigentlich auch eine geile Sache. Das ist eine der ersten Episoden, die wir aufnehmen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, diese Experience, wenn ich die raten dürfte, also bewerten dürfte, weil ich glaube, das ist eine geile Sache, oder? Das ist
los, ja.
Wir haben das gar nicht besprochen, das ist ganz live hier.
Kannst du gerne bewerten.
Ich würde sagen, Abenteuerlevel definitiv 9 von 10.
Mhm.
Sicherheitslevel, also wirklich 0 ist halt sehr schlecht.
Nein, 0 war es nicht.
Nee, 0 war es nicht. Also ich habe einen Helm bekommen und theoretisch hätten sie ja auch irgendwie absagen können. Ne?
Du hast ein Probetraining bekommen von 2 Minuten.
Ja, eben. Also ich würde sagen, Sicherheitslevel vielleicht so 3 von 10, aber Abenteuerlevel definitiv irgendwie 9 von 10 oder 8 von 10, also sehr hoch.
Also gesamt 9 von 10.
Ja, also das ist so meine Bewertung. Ich glaube, das bauen wir jetzt gerne rein in den zukünftigen Episoden oder in sehr vielen Episoden. Wir haben es jetzt nicht überall eingebaut, aber wir werden es einbauen, wenn möglich. Das ist vielleicht kurze Story an dieser Stelle und dann beenden wir wirklich diese Episode, ja. Nico. Ich kann jedem empfehlen, auch wenn man jetzt in touristischen Gegenden ist, ne? In Peru oder du bist in Thailand oder egal wo du bist, du kannst auch da noch so Schätze finden, die halt nicht so touristisch sind. Dann schaust du dir an, welche Insel nicht so besucht wird. Oder welche Wanderung durchgeführt werden kann, fragst Leute vor Ort, die halt nicht nur die touristischen Wege kennen, sondern die vielleicht dich mit nach Hause mitnehmen und Tee trinkst mit ihnen zusammen. Diese Sachen, die wirklich abseits der Karte sind, die erfährt man halt nicht bei Get Your Guide oder bei TripAdvisor, sondern die erfährt man, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht. Und vielleicht manchmal die eine oder andere Regel, ja, ich möchte nicht sagen, missachtet, aber vielleicht so im Hinterkopf behält, aber dann vielleicht Orte besucht, die vielleicht, ja, es ist jetzt, vielleicht auch mal eine Teilreisewarnung steht. Jetzt, ich habe die letzten Wochen einfach zu oft ein Land dieser Art besucht, wo eine Teilreisewarnung besteht. Da wirklich lesen, was betrifft mich und was betrifft mich nicht. Und nicht nur diesen Stempel, oh nee, ich kann da gar nicht hingehen, sondern gucken, aha, ist es vielleicht nur der Nordosten an der und der Ecke? Das ist wirklich gefährlich, weil da Banden sind. Okay, dann besuchst du das nicht. Aber vielleicht meidest du nicht das komplette Land, weil das wäre ansonsten schade und du würdest wirklich wunderbaren Schätze meiden, die zu besucht werden könnten.
Sehr gut zusammengefasst, kann ich mich einfach nur noch anschließen, aber möchte dazu auch nicht mehr so viel sagen, weil wir sind schon mit der Zeit langsam drüber.
Ja.
Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Experience, die du mit uns heute geteilt hast, über deine Geschichte mit dem Schneesturm auf 5000 Meter Höhe, was für Erfahrungen du auch mit dir selbst hattest, aber auch gleichzeitig, wie du an einen sehr touristischen Ort trotzdem abseits der Karte gegangen bist, fand ich sehr schön zuzuhören, wie du den Weg gewählt hast, mit welchen Herausforderungen du da gekämpft hast. Vielen Dank. Und ansonsten, Gio, was wollen wir noch sagen?
Ich würde sagen, abonniert diesen Podcast und schreibt uns über Instagram beispielsweise. Alle Informationen sind natürlich in den Shownotes vermerkt. Und dann tretet ihr mit uns in Kontakt. Und wir haben so viele Stories. Wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Abenteuern, schreibt uns. Und wenn ihr Fragen habt, weil ihr sagt, boah, ich bin mir da echt nicht sicher. Wir sind ja immer up to date, wir zwei. Wir wollen ja zu wirklich crazy Gebieten noch reisen und haben schon manches hinter uns, wo wir dann auch ein bisschen einschätzen können und sagen, vielleicht, ich weiß nicht in dieser Situation, ob ich das machen würde. Und wir zwei sind wirklich doch manchmal sehr crazy, dass wir dann doch bestimmte Sachen machen. Also schreibt uns unbedingt, abonniert es und dann schaltet wieder in der nächsten Episode rein, wenn es wieder heißt, Gio und Nico zusammen von Abseits der Karte unterwegs, irgendwo auf der Welt.
Vielen Dank. Bis dahin.
Ich danke dir.
Gio und Nico Abseits der Karte.